SWR Kultur. Gespräch.
Heute vom SWR-Stand bei der Art Karlsruhe mit Dietrich Brandts und vor allem mit der Künstlerin Tamina Ahmadyar, zurzeit Gastprofessorin an der UdK in Berlin. Bei dieser Kunstmesse, Tamina, der Art Karlsruhe, bist du groß vertreten in der Sonderausstellung gleich neben dem SWR-Stand. Da wird Malerei von dir gezeigt aus der Sammlung Christoph Keller. Und deine Arbeiten werden dabei mit Arbeiten aus der Städtischen Galerie in Karlsruhe in Verbindung gebracht, unter anderem mit Werken von Sigmar Polke und Thomas Ruff. Darüber werden wir natürlich gleich sprechen, aber vor allem eben über deine eigene Malerei, wie du mit leuchtenden Farben Erinnerungen sichtbar machst an Orte, an Räume, an Situationen, an Menschen, welche Spuren, Erfahrungen hinterlassen, auch sehr lange zurückliegende teilweise aus der Kindheit, und warum manchmal nur ein Gefühl oder eine Stimmung im Gedächtnis bleibt, als wäre diese Emotion fast eine Abstraktion und doch ist sie total konkret. Und so, finde ich, malst du oft auch gleichzeitig abstrakt und konkret. Da entstehen leise, lyrische Bilder, aber zugleich enorm kraftvoll, und mit diesen Bildern hast du seit einigen Jahren schon sehr großen Erfolg. Ich freue mich, dass du hier bist, Tamina, und dass wir jetzt darüber sprechen können. Herzlich willkommen zu diesem SWR Kulturgespräch.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Wenn man hört, dass jemand mit Erinnerungen arbeitet als Künstlerin, dann würde man ja erstmal denken, das muss eine ältere Person sein, also irgendwie so ein Rückblick aufs Leben. Aber du bist eine junge Malerin, 1989 geboren. Wann und warum hast du begonnen, Bilder zu malen, die in irgendeiner Weise auf Erinnerungen zurückgehen?
Ja, ich finde das ganz interessant, dass du diese Assoziation hast, dass ältere Menschen zurückblicken. In meiner Arbeit an der UdK gerade habe ich festgestellt, dass das Thema Erinnerung ganz schön angesagt ist gerade. Viele Studierende gucken so ein bisschen, wo kommen wir her und vielleicht auch, was ist die Familiengeschichte. Ich habe mich auch daran so ein bisschen abgearbeitet in meinem Studium. Das fing einfach damit an, dass ich eine Reise unternommen habe in mein Geburtshaus und dort meine ersten Kindheitserinnerungen, also an die ich mich aktiv, die Bilder der Räume in dieser Wohnung erinnerte, nach ja fast 20 Jahren wiedergesehen habe. Und dieser Moment war natürlich sehr besonders für mich, und weil diese Erinnerungen eben so weit zurücklagen, waren das sehr verschwommene Bilder. Ja, in gewisser Weise sind ja auch meine Bilder ja nicht verschwommen, aber auch nicht so richtig klar zu erkennen, immer irgendwie zwischen dem, was man meint zu sehen, und dem, was ich vielleicht im Hinterkopf habe.
Du malst sie ja nicht einfach ab, die Räume, ne? Also das ist nicht so detailgetreu, sondern du übersetzt es in eine Form von Malerei. Und ein Beispiel sieht man in der Sonderausstellung über die Reise zu deinem Geburtshaus, werden wir sicher noch ausführlich sprechen, weil ich glaube, dass dein Stil sich da auch sehr stark geprägt hat. Aber man sieht ja auch ein ganz schönes Beispiel in der Sonderausstellung, ein Bild mit dem Titel Endless Summer. Das ist eindeutig ein Raum, ein Innenraum, könnte in einem Haus sein, vielleicht in deinem Geburtshaus oder in einem anderen Raum. Und sehr typisch für dich, das sind zwei Farben, das ist ein Riesenbild, große Farbflächen, zwei Farben, gelb, so Sonnengelb und dann so ein helles Blau vielleicht. Mhm. Und warum heißt das Ding jetzt Endless Summer?
Da gibt es immer verschiedene Ebenen, die so einen Titel finden lassen. Also ich versuche eben durch diese Farben und Oberflächen schon irgendwo eine Stimmung oder eine, ja, vielleicht Lichtsituation auch einzufangen. Und gerade mit diesem Zitronengelb ist das ja dann direkt irgendwie was Warmes, was Sommerliches. Gleichzeitig ist das vielleicht auch zu so einer Zeit entstanden oder auch aus so einem Gefühl heraus, dass man vielleicht hat, wenn man jünger ist, wenn sich die Sommer so ziehen und gefühlt nicht zu Ende gehen.
Ja, lustigerweise habe ich daran gedacht. Bei Endless Summer habe ich mich natürlich gefragt, wann war denn so ein Endless Summer mal bei mir? Und das war eindeutig nach dem Abitur. Ja. Also das war so ein Sommer, der einfach gar nicht aufgehört hat. Und dann dachte ich, vielleicht ist das ja auch so ein konkreter, endloser Sommer bei dir gewesen, dessen Stimmung du dann eingefangen hast mit dem Bild.
Ich glaube, nicht so ein konkreter, aber so grundsätzlich das Gefühl, was halt früher irgendwie da war, was jetzt aber nicht mehr da ist, weil jetzt die Sommer einfach auch vielleicht nicht ganz so frei, nicht ganz so lang und nicht ganz so fantasievoll sind. Ja, wenn man dann doch irgendwie auf dem Boden der Tatsachen immer wieder landet.
Als Professorin der UdK wieder ins nächste Semester starten muss.
Oder als Künstlerin die nächste Messe oder Ausstellung vorbereiten, ja.
Auf jeden Fall scheint es sich da ja auch um so etwas wie eine Erinnerung zu handeln an einen endlosen Sommer oder an eine Stimmung, die da vorgeherrscht hat, an ein Gefühl, das du dann übersetzt hast, eben in diese Farbfeldmalerei. Und was das so für Situationen sein können oder Orte und Räume, das kommt ja fast immer auch schon im Titel deiner Werke zum Ausdruck. Da heißt ein Bild zum Beispiel »Violette Nächte«. Vielleicht das Gegenteil von Endless Summer, ich weiß nicht. Oder es gibt einen Sonntag, es gibt Berlin Winter. Ein Bild heißt schlicht Wohnung, eins heißt auch Fitnessstudio. Ich glaube, es gibt auch eins, das heißt Minibar, das ist ziemlich alt. Und dann sogar eins, das heißt Poolside, obwohl wirklich kein Pool darauf zu sehen ist. Also das sind Dinge, die du weißt, die du auch empfindest, wenn du malst. Und wie ist das jetzt, wenn man als Betrachterin oder Betrachter vor diesen Bildern steht? Sollte man irgendwas davon wissen, um sie besser begreifen zu können?
Nee, auf keinen Fall. Natürlich ist das immer schön, wenn man sich Kunst anguckt und für mich ist das auch toll und viel weiß. Je mehr man weiß, desto mehr Spaß macht es wahrscheinlich auch. Aber ich finde es natürlich schön, wenn Kunst zugänglich für viele Menschen ist und gerade über die Malerei und über die Farbe, die ja über die Sprache hinausgeht, wünsche ich mir natürlich irgendwie die Sachen bei den Betrachterinnen anzusprechen, die man fühlen kann ohne irgendeinen Bildungshintergrund. Es sind einfach auch immer Themen, die ja uns irgendwie in unserer Menschlichkeit berühren können. Und das kann jeder Mensch irgendwie verstehen. Im Idealfall. Natürlich ist es trotzdem so, muss ich dazu sagen, dass meine Bilder ja recht speziell sind und für manche vielleicht auch ein bisschen sperrig, weil es eben, wie du sagst, nur zwei Farben, zwei Flächen, da kann man sich natürlich fragen, was soll das? Und das hat nicht vielleicht so ein offensichtliches Narrativ, wo man sich festhalten kann. Deswegen sind mir die Titel auch sehr wichtig, damit man irgendwie vielleicht ein bisschen Orientierung hat. Aber ich glaube, genauso wie bei der Musik, ist es dann doch viel auch über ein Gefühl, über eine Temperatur, Stimmung hast du jetzt mehrfach gesagt, aber ja, auch über eine Körperlichkeit und eine Sinnlichkeit. Also die Materialität der Farben und der Oberflächen ist ja etwas, was man wirklich nur physisch begreifen kann. Und darum geht's mir halt auch ganz viel in der Malerei.
Ja, ich glaube auch, die kann man so betrachten, wie man vielleicht sonst auch Musik hört zum Beispiel. Also auch sich von der Musik sozusagen in ein Gefühl hineinbegeben lässt, hineinziehen lässt. Dazu muss man natürlich bereit sein, das ist klar. Ich finde, man kann deine Bilder auch so betrachten, wie man manchmal so in der Landschaft steht und auf Natur schaut. Also einfach so die Natur auf sich wirken lässt, dann gibt es auch eine Stimmung oder jetzt vielleicht fast ein bisschen kitschig, pathetisch, aber so ein Sonnenuntergang, da sind das auch oft zwei Farben, ne, dieses Nachtblau des Himmels und dann vielleicht so ein dunkles Rot oder Orange, also so wie man Natur anschaut.
Ja, absolut. Natürlich ist ein Sonnenuntergang, kann man als kitschig beschreiben, aber es ist ja auch etwas sehr Monumentales und etwas so Verbindendes und menschlich auch irgendwie Extremes, auch irgendwie diese Trennung von Tag und Nacht, von ja vielleicht da auch Leben und Tod und zu begreifen, dass man auf den Himmel schaut und nicht so ganz wirklich weiß, warum man hier ist und was das alles soll. Und auch ja, der Blick in den Himmel generell oder in die Natur ist ja etwas, was schön und brutal gleichzeitig ist. Und diese Brutalität, darin kann man dann halt auch ja eine gewisse Melancholie oder auch eine gewisse Schönheit, einen gewissen Wahnsinn drin zulassen. Ich habe ja jetzt hier in der Ausstellung zum Beispiel auch die Himmelsbilder von Polka ausgewählt und generell Landschaften, Landschaftsdarstellungen, ob jetzt Fotografie oder Malerei, faszinieren mich total und auch über die Jahrhunderte hinweg zu sehen, wie haben andere Künstler drauf geschaut, was macht das auch mit einem und warum kommt man immer wieder dahin zurück, in den Himmel zu gucken.
Ja, ist ganz wichtig für dich, das Thema Himmel offenbar. Es gab mal eine Ausstellung im Kunstverein in Reutlingen, die hieß sogar Big Blue Sky. Und eine andere Ausstellung hieß, glaube ich, Out of the Blue. Mhm. Also, was würde man sagen, aus heiterem Himmel heraus auf Deutsch. Ne? Und Blau ist auch eine ganz wichtige Farbe in dem Spektrum der Farben, die du verwendest in deiner Farbflächenmalerei. Also Himmel, wofür steht der dann? Da kann man ja vieles assoziieren.
Ja, das stimmt. Man kann sehr vieles assoziieren und der steht auch für ganz vieles. Und ja, natürlich geht es auch irgendwie um Hoffnung und Freiheit. Diese Unendlichkeit, die gleichzeitig irgendwo auch vielleicht eine Konstante, die immer da ist und immer über alle Geschichten hinweg, ja, Menschengedenken über uns ist. Aber es kann auch was Spirituelles sein. Und für mich ist halt Blau irgendwie unbewusst, glaube ich, auch immer so ein großes Thema gewesen. Aber so richtig bewusst wurde ich mir darüber, da kommen wir zurück ein bisschen auf meine Reise zu meinem Geburtshaus nach Kabul, Afghanistan, die ich während meiner Studienzeit unternommen habe. In Afghanistan wird sehr viel Lapislazuli abgebaut. Das ist das schönste Blau, könnte man sagen, was so in der Natur vorkommt und das intensivste vor allem. Und das wird seit dem Mittelalter auch hier sehr viel von Malern benutzt. Und in der Renaissance, seitdem ist das auch bekannt als Fra Angelico Blau, weil Fra Angelico damit vor allem seine Himmel gemalt hat. Und als ich in Afghanistan war, habe ich mir natürlich etwas davon mitgenommen zu einem guten Preis, weil ich war gestern auch bei Crema, dort kostet 10 Gramm 250 Euro, also es ist etwas, ja, sehr wertvoll, jetzt natürlich leider auch durch die Taliban, die leider wieder an der Macht sind, weiß ich gar nicht, wie das funktioniert überhaupt mit dem Abbau und dem Handel, aber ja, dieses Blau hat letztendlich dazu geführt, dass ich so male, wie ich male, also es hat auch dazu geführt, diese Reise, dass ich Farbe ganz neu entdeckt und gesehen habe, das Licht in Zentralasien ist ja zum Beispiel auch ganz anders als das Licht, was wir hier in Nordwesteuropa haben, was ja sehr kalt ist, während es dort warm und ja fast schon so gelblich ist. Und diese sehr malerischen Themen, die habe ich eben dort entdeckt, fernab von meinem Studium. Und als ich wieder zurückkam nach Düsseldorf, habe ich mir überlegt, was mache ich mit diesem Lapislazuli-Pigment und habe dann angefangen, das mit Hasenleim, meine eigene Farbe herzustellen und male seitdem mit meiner eigenen Farbe und mit diesem Pigment, was einfach ermöglicht, dass die Leuchtkraft so erhalten bleibt und was ich einfach so liebe, dass das Pigment und die Farbe an sich die Sprache ist, mit der ich sprechen kann.
Ja, Hasenleim, das ist etwas, was auch die Renaissance-Maler verwendet haben. Also kennt man wahrscheinlich fast schon aus der Küche als Glutin oder wenn man an glutenfreie Küche denkt, ne, die werden auch aus Knochen hergestellt und Hasenleim wird ja auch aus Hasenknochen hergestellt und damit rührst du die Farben an und dadurch bekommen sie diese irrwitzige Leuchtkraft, das muss man dazu sagen. Alle Farben, die du verwendest, leuchten wahnsinnig. Also auch ein dunkles Blau leuchtet extrem stark. Nicht nur das helle Blau, auch das Rot oder ein Grün, die leuchten alle so aus sich heraus, so von innen heraus, diese Farben. Hat das was mit diesem Herstellungsprozess zu tun, dass du so bestimmte Pigmente nimmst?
Ja, aber es hat auf jeden Fall was mit den Pigmenten zu tun und dass ich die Farben halt selber anrühre und das ist einfach ganz glücklich, dass die da ihre eigene Magie machen. Ich bin da auch sehr im Einklang mit der Natur sozusagen, ja.
Ja, so entsteht auch diese Farbwirkung, die natürlich sehr entscheidend ist für die Stimmung und die Bildwirkung, die du damit produzierst und das will ich auch gleich mit dir im Detail besprechen, aber jetzt vielleicht doch erst zu dieser Reise, die dich so sehr geprägt hat. 2012 war die, da warst du wie alt? 22?
Ja, so 23, ja.
Und dazu muss man vielleicht dann doch wissen, dass du ja in Kabul geboren bist, wie du gesagt hast, und deine Familie dann geflüchtet ist, als du 3 Jahre alt warst, erstmal in das nördliche Nachbarland, nach Usbekistan, und als du dann 5 warst, da seid ihr dann nach Deutschland gekommen und in 2 Jahren dazwischen, als ihr noch in Usbekistan wart, da bist du ja mit deiner Mutter ab und zu auch noch nach Kabul in das Haus deiner Familie und auch in dein Geburtshaus gereist. Und damit sind wir vielleicht doch nochmal bei dem Thema Erinnerungen. Ist das also auch das Haus deiner ersten frühen Erinnerungen, das du damals aufgesucht hast?
Ja, also das ist eben das Haus, wo ich meine wenigen Erinnerungen halt vor allem auch an das Land hab. Und meine Tante lebt da jetzt oder seitdem wir weg sind mit ihrer Familie. Und dort war ich dann 2 Monate und habe einfach viel rumgesessen und gezeichnet.
Ja, das ist eindrucksvoll. Ich hatte mal das Privileg, so ein Skizzenbuch von dir in der Hand zu halten. Mhm. Das ist eines von, ich weiß gar nicht wie vielen. Ich hatte das Gefühl, dein ganzer Schrank war voll damit. Und es ist so ein dickes Skizzenbuch und du hast da alle Innenräume gezeichnet. Ganz anders als deine Malerei. Also das ist ziemlich detailliert, also mit Farbkreiden, glaube ich, oder allen möglichen Stiften etc. Hast du Innenräume gezeichnet. Mhm. Und was hat dich dazu angetrieben, 2 Monate lang in dem Haus zu verbringen und diese Innenräume in diese dicken Skizzenbücher zu zeichnen?
Ja, ich hatte einfach unheimlich viel Zeit. Ich habe auch schon vorher viel Räume gezeichnet und mich einfach mit dem befasst, was so um mich herum war. Dort war ich ganz naiv, als so im Westen aufgewachsene junge Frau, dachte ich, ich gehe jetzt 2 Monate nach Afghanistan und reise da ein bisschen rum und guck mich um. Ich konnte aber gar nicht mich so wirklich alleine draußen bewegen. Das heißt, ich war so ein bisschen auch gezwungen, viel Zeit in dieser Wohnung zu verbringen und habe dann immer wieder die Räume gezeichnet. Da entstand dann auch immer mehr eine Faszination für die Innenräume, für die Muster der Teppiche, der Kissen, der Matratzen und für die Einrichtung, die sich sehr unterscheidet von der westlichen, weil dort alles etwas flacher ist, aber viel farbiger auch da. Und dadurch dann wahrscheinlich auch diese reduzierten Zeichnungen, die Räume einfach als Wände und Bodenflächen und so darstellen. Und deswegen ist es gar nicht so weit davon, dass meine Bilder so reduziert sind.
Ach so, du meinst, weil die Räume in Afghanistan eher nicht so vollgestellt sind? Mhm. Da sind eher weniger Gegenstände drin. Also da sieht man eine Liege oder 2 Liegen zum Beispiel. Dann kann eine Matratze drauf sein, tagsüber Sofa. Nachts ist es dann vielleicht auch eine Schlafgelegenheit. Dann steht ein Tisch davor und das war's dann im Wesentlichen. Und dann halt ganz viele Textilien, ne? Teppiche.
Genau. Und viele Textilien, viel Farbe, viele Muster, also viel fürs Auge auf jeden Fall und viel, was auf dem Boden stattfindet. Das habe ich in den letzten Jahren auch wieder aufgegriffen mit Bodenarbeiten, die ich immer wieder mache, die auch hier in der Ausstellung ist eine davon.
Ja, das ist, liegt auf dem Boden tatsächlich und ist jetzt nicht eine Malerei nur, die auf dem Boden liegt, sondern die hat auch was Skulpturales, diese Arbeit. Das sind so eigentlich 4 wie so kleine Matratzen, könnte man sagen. Ne? Mhm. Das sind wie so 4 Liegen, die auf dem Boden platziert sind und die sind aber auf so Stoffen aufgebreitet, sodass es leicht erhöht ist, bisschen wie ein Podest. Das kommt daher, meinst du?
Ja, und es kommt daher, dass ich auch vielleicht versucht habe, die Farbe von der Wand irgendwie in den Raum zu holen. Das hat dann im Laufe des Prozesses irgendwie auch ein Eigenleben entwickelt, was ich sehr schön finde. Auch da geht's da viel um die Materialität, um die Oberfläche, um dieses Warme, was halt auch dieses Rot ausstrahlt. Und die Räume in Zentralasien sind sehr dominiert von Rot. Rot auch so eine ganz wesentliche Farbe, finde ich, weil sie in vielen Kulturen so eine ganz große Bedeutung hat, ob man jetzt irgendwie in Richtung Revolution oder Liebe oder Leidenschaft oder sowas denkt. Und es ist so eines der allerältesten Pigmente, die Menschen herstellen konnten aus der Natur. Und
weil es eine Erdfarbe ist, ne? Also roter Ocker zum Beispiel gibt es, ne?
Es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt Rot, was aus Läusen zum Beispiel hergestellt wird. Es gibt so Rot, sie eben auch trotzdem ganz leuchtend und klar sind. Und
auch aus Wurzeln, Krapplack zum Beispiel wird aus Wurzeln hergestellt. Ja. Zinnober wird aus einem Metall hergestellt, ist eine Oxidation. Ja. Also das kann man auch in der Geschichte der Menschheit ganz gut nachvollziehen, wann welche Farben wie benutzt werden. Zuerst die Erdfarben, dann die Pflanzenfarben, dann kommt irgendwann mit dem Bergbau die Metallfarbe hinzu.
Genau.
Und welche davon nimmst du jetzt?
Und seit einigen Jahrzehnten auch synthetische Farben.
Klar,
ich nehme alles. Ich nehme auch die giftigen. Seit kurzem trage ich aber Handschuhe, da bin ich jetzt ein bisschen vernünftiger. Aber ich male jetzt schon so lange in dieser Technik, da probiere ich natürlich alles aus. Komme aber auch immer wieder gerne zu den Klassikern zurück und finde einfach spannend, was man mit verschiedenen Farben so für Effekte auch erzielen kann. Aber auch, was es mit mir macht, finde ich auch spannend. Also ich denke da nicht nur an die Betrachter. Für mich ist zum Beispiel Rot auch irgendwie Geborgenheit, was für andere vielleicht eher als etwas zu doll wahrgenommen wird. Aber weil ich eben in diesen roten Räumen aufgewachsen bin, mit diesen roten Textilien und dieser Weichheit, die durch diese Matratzen oder Schaumstoffe irgendwie dann doch eher soft und geborgen für mich sich anfühlen, ist Rot für mich auch irgendwie die Farbe von zu Hause.
Und ich glaube auch deine Lieblingsfarbe, ne?
Ja.
Ja. Also die benutzt du auch sonst nicht nur in deiner Malerei gerne? Oder umgibst dich gerne mit einem Rot? Aus diesem Grund, weil Rot könnte ja auch was ganz anderes signalisieren. Also Rot kennt man natürlich in der christlichen Geschichte dann von Herz Jesu und rotes Blut natürlich. Ja. Also man kennt aber Rot auch als Signalfarbe oder als Stoppschild natürlich ganz krass. Und die verschiedenen Rottöne können ja auch eine ganz unterschiedliche Wirkung haben. Also es gibt so ein liebliches Rot vielleicht, das so ganz zart ist und was Zärtliches ausstrahlt. Und dann gibt es so ein hartes Rot, das kann auch was Brutales ausstrahlen. Spielst du mit all diesen Rottönen oder hast du da eine Präferenz, die du dann mit dieser Geborgenheit zu Hause oder so verbindest?
Ich finde, all colors are beautiful, aber ich habe natürlich auch irgendwie verschiedene Farben für verschiedene Phasen, Zwecke, wie auch immer. Also generell bei Farben geht es mir schon auch wirklich, sie in ihrer pursten Form darzustellen und in ihrer, ja, vielleicht auch stärksten.
Sprechen wir doch mal ein bisschen über diese Zwecke und diese Wirkungen, weil das ist eigentlich ganz besonders auffällig an deiner Malerei, dass die eben ihre Wirkung so extrem auch durch die Farben produziert. Und jetzt bin ich mal ein bisschen neugierig und möchte mal wissen, welche Wirkung du mit welcher Farbe verbindest. Vorhin haben wir über Blau gesprochen. Da gibt es unterschiedliche Blautöne natürlich in deiner Malerei, aber so ein Himmelsblau, über das wir vorhin gesprochen haben. Was für eine Wirkung oder was für eine Stimmung verbindest du persönlich damit oder willst du vielleicht auch auslösen bei den BetrachterInnen, damit sie in den gleichen Zustand kommen?
Ich denke nicht so, dass ich was auslösen will bewusst. Das ist nicht so kalkuliert. Ich glaube, im Endeffekt ist da auch sehr viel unbewusst, was bei mir stattfindet. Und dann gibt's ganz offensichtlich Phasen, in denen ich vielleicht die eine oder andere Farbe bei mir dominiert. Aber ich gucke mir jetzt nicht irgendwie vorm Malen irgendwie Goethes Farbenlehre an und sage so, heute ist irgendwie grün dran.
Machen wir mal einen Komplementärkontrast.
Ja, ich glaube, das würde mich ein bisschen langweilen, obwohl ich das ja sehr spannend finde und mich sehr damit auseinandersetze und das wahrscheinlich irgendwie unbewusst in meine Arbeit reinfließt, kann ich das nicht so abarbeiten.
Also du gehst da nicht so bewusst dran, gehst unbewusst dran, aber trotzdem haben die Farben, vor allem die Farbkombinationen, eine bestimmte Wirkung. Eine, die mir speziell auffiel, ist so ein Lindgrün und ein Pink. Zum Beispiel in It's a Match taucht es auf und in anderen Bildern auch. Da musste ich sofort an eine Tapete denken, muss ich zugeben, die der Schriftsteller Harry Graf Kessler sich mal von seinem Freund Henry van de Velde vor etwa, sagen wir mal, 100 Jahren hat machen lassen, mit einer ganz speziellen Intention, nämlich, da war der Ansicht, wenn dieser Komplementärkontrast ständig vor seiner Nase ist am Schreibtisch, dann hat es eine belebende Wirkung. Es war mal ausgestellt im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Man konnte sich lange davor stellen, um das mal zu testen. Das habe ich gemacht.
Und?
Ich finde, es war wirklich so. Also das belebt einen. Da passiert was. Da ist ständig irgendwas in Bewegung. Es fängt fast an zu flirren. Das war ein bisschen kleineres Muster. Bei dir sind es natürlich große Flächen. Aber du stehst ja dann irgendwann selber davor, wenn du es gemalt hast und intuitiv herangegangen warst. Testest du dann so eine Wirkung, bevor du dem Ganzen dann zum Beispiel auch einen Titel gibst?
Ja, das ist aber auch eher nicht in so einer wissenschaftlichen Art. Ich musste jetzt gerade denken, das wäre so, wie wenn ich jetzt irgendwie in die AI eingeben würde, bitte ein Bild mit Farben, die mich irgendwie, weiß ich nicht, stimulieren oder die mich irritieren oder je nachdem, was man sich gerade wünscht. Es ist halt eher so, dass Bilder dann natürlich unterschiedlich lange bei mir im Studio sind und ich dann über die Zeit hinweg merke, das macht irgendwie was mit mir, was ich spannend finde oder das ist einfach ein gutes Bild. Und das ist ja auch nicht unbedingt immer so, dass ich mir wünsche, dass das angenehm ist.
Ja. Nehmen wir mal ein anderes konkretes Beispiel, wo das Ganze auch schon im Titel enthalten ist. Es gibt ein Bild, das heißt Violette Nächte.
Violet Dusk, ja.
Und das ist eine ziemlich irre, intensive Farbe, die jetzt vielleicht nicht erstmal so positive Emotionen auf jeden Fall hervorruft beim Betrachter. Was verbindest du mit dieser Farbe Violett oder welche Wirkung, welche Stimmung, welche Erinnerung vielleicht auch?
Mhm.
Oder was war der Auslöser für dieses Bild, könnte man ja auch fragen.
Ja, es hat auf jeden Fall etwas Schattenhaftes. Es ist sicherlich eine Farbe, mit der man so eine gewisse Dunkelheit oder einen Schatten so ein bisschen beleben kann. Und wahrscheinlich war das so der Hintergrund.
Und dann ist sie hier in der Ausstellung bei der Art Karlsruhe aber auch ein Bild von dir, da ist auch Violett enthalten, wird aber kombiniert mit dem ganz knalligen Rot, heißt Key Royale, dieses Bild. Das Rot ist auch fast ein bisschen das Rot der Cocktailkirsche und das hat so ein bisschen, Entschuldigung, das war banal.
Naja, ist gut. Ja?
Und hat aber eine ganz gegenteilige Wirkung, zumindest auf mich. Das ist so ein Bild, das sagt eher, hey, hallo, lass uns Spaß haben, ja. Los geht's.
Ja, es ist ein ganz zartes Bild. Die Farben sind auch aus der Zeit und auch jetzt in der Ausstellung alle ein bisschen zärtlicher. Die sind ja alle aus einer Serie, die während Corona entstanden ist, wo die meisten von uns spazieren gegangen sind. Und das, was ich am meisten gesehen habe in der Zeit, waren irgendwelche Häuserfassaden. Ja, Licht des Berliner Frühlings, also relativ matt und eintönig irgendwie auch.
Und dann fällt ja auf, das haben wir vorhin schon kurz besprochen, dass es immer zwei Farben sind, dass es so reduziert ist. Mm. Da würde ich auch gerne nochmal zurückkommen, weil du gesagt hast, das hat vielleicht auch irgendwas damit zu tun, wie klar oder wie reduziert die Innenräume sind, die du in deinem Geburtshaus so lange gezeichnet hast. Aber es sind immer zwei Farben und warum hast du begonnen und wie hast du überhaupt begonnen, deine Bilder darauf so stark zu reduzieren?
Ja, das hat sich relativ schnell und natürlich irgendwie entwickelt. Durch die Technik, der Leim, mit dem ich male, trocknet sehr schnell. Und als ich angefangen habe, damit zu malen, hatte ich vorher nur mit Öl gemalt, was ja sehr lange trocknet. Und jeder Pinselstrich war sichtbar. Also ich habe dann eine Fläche ausgemalt und konnte darin irgendwie auch ein Muster erkennen oder eine Spur von meinem eigenen Prozess. Dadurch wurden die Bilder auch immer reduzierter und die Flächen immer größer und die Bilder auch irgendwie immer größer, weil ich eben diese Strukturen irgendwie entblößen wollte. Und die Zweifarbigkeit ist auch dadurch entstanden und vielleicht auch einfach dadurch, weil ich mal ganz trivial gesagt irgendwie schön und klar und deutlich finde. Und was mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, dass es so ein bisschen auch ein Trend geworden ist in der Malerei, so monochrom zu malen. Mhm. Also auch bei gegenständlichen und figürlichen Malern. Ja, auch in der Kunstgeschichte gibt es viele Maler, die dann so durch ein bestimmtes Licht eine bestimmte Farblichkeit, eine Dualität auch von Licht und Schatten und einem Farbton. Meistens ist das dann irgendwie was Warmes, Bräunliches nutzen, um halt eben Kontraste zu schaffen.
Und es hat aber auch begonnen nach deiner Reise 2012. Also ich bin mal ein bisschen zurückgegangen bei dem Werkverzeichnis oder der Werke, die man auch sehen kann. Mhm. Also zum Beispiel auch auf der Homepage der Galerie Meyer-Rieger, wo du vertreten wirst. Und da geht man so zurück und sieht dann so ab 2013 ungefähr sind oft eben diese zwei Farben dominant, ist mein Eindruck.
Ja,
also
genau.
Hängt schon damit zusammen, dass die Räume so reduziert waren, dass sie so klar waren und die geometrischen Muster haben ja auch schon diese Abstraktion in sich. Also hat es doch irgendwas mit dieser Erinnerung auch oder der Suche nach der Erinnerung zu tun, die dir da, anfangs sagtest du, so verschwommen entgegengekommen ist in dem Haus.
Ja, das kann schon sein, dass das alles irgendein Lichtschleier hat, vor dem ein farbiger Filter ist oder so. Ich weiß es nicht.
Da gibt es ein Bild, das hat mich immer sehr beeindruckt. Das heißt Present Perfect. Und das hat nicht nur mich beeindruckt, das hat auch die Ankäufer der Sammlung des Bundes sehr beeindruckt. Die haben das gekauft. In dem Fall ist der Titel ja mal nicht auf einen Raum bezogen oder eine Situation bezogen oder kein endloser Sommer, sondern der Titel ist ja fast programmatisch. Present Perfect ist ein sehr sprechender Titel. Das ist die Zeitform in der Grammatik, die man benutzt, wenn etwas in der Vergangenheit beginnt und bis in die Gegenwart andauert.
Genau.
Das ist so ein bisschen das Grundprinzip einer Malerei dadurch geworden, ja.
Ja, es ist einfach auch die Malerei, die eben über einen längeren Zeitraum stattfindet.
Das ist eigentlich the long now, wie die Briten sagen würden, ne? Jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen Aspekt seit einiger Zeit in deiner Malerei und das sind Porträts. Die sind auch sehr, sehr großformatig. Also sind riesen Gesichter, vor denen man da steht. Als ich letztens in deinem Atelier in Berlin war, stand ich vor so einem Porträt und da guckt einen so ein 2x3 Meter großes Gesicht ungefähr an. Und auffällig ist auch wieder wenig Farben, die du da verwendest in diesen Porträts. Warum bist du denn zu diesem Figürlichen dann gewechselt? Warum hast du nach dieser langen Phase einer sehr konkreten Abstraktion Porträts, Figuren gewidmet?
Naja, du hast ja auch gesehen, dass ich auf Papier sehr viele unterschiedliche Motive und Interessen auch habe. Und Porträts haben mich schon immer auch interessiert. Und das war auch, würde ich sagen, so das Erste, womit ich überhaupt angefangen habe, das, was ich sehe, zu zeichnen und darzustellen. Und warum ich überhaupt Kunst studiert habe wahrscheinlich. Ich habe schon immer gerne die Menschen, die um mich herum waren, gezeichnet, ob jetzt auch wiederum aus Langeweile oder aus Interesse. Und diese Porträts, die ich dann im Endeffekt so groß gemalt habe, sind auch Menschen aus meiner Umgebung. Und ich glaube, mich hat auf jeden Fall die malerische Herausforderung interessiert, mich da einem Thema anzunähern, wo ich auch mich sehr viel mit Licht und Farbe auseinandersetze. Aber eben auf ganz andere Art und Weise. Und ja, mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, mich da auch an der Kunstgeschichte zu orientieren und zu versuchen, irgendwie meine eigenen Lösungen dann auszuprobieren. Es ist natürlich sehr spannend.
Ja, eine Sache, die auffällt, ist, die Personen schauen einen immer ganz direkt an. Das ist gar nicht leicht, sowas herzustellen, weiß ich, in einem malerischen Prozess. Die Augen, die sind gar nicht ausgemalt. Also man sieht jetzt nicht eine Pupille und eine Iris zum Beispiel, sondern das sind eigentlich eher so schwarze Knöpfe, die einen aber trotzdem irgendwie ganz direkt anschauen. Das ist so eine malerische Herausforderung, nehme ich an, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, generell sind die Porträts jetzt nicht wirklich besonders ausgemalt oder besonders präzise. Das ist ja nun nicht so wirklich das, was mich interessiert, sondern es geht dann auch darum, mit möglichst vielen Mitteln vielleicht irgendwie so einen Moment zu schaffen und ja, so ein Blick, das ist schon sehr witzig auch, wie einerseits, wenn ich die male, wie sehr ich mich dann auch beobachtet und ertappt fühle von der Figur, die ich male, die ich ja auch kenne und mir manchmal auch so Sachen durch den Kopf gehen, wie die das wohl findet, dass ich mich jetzt mit dem Gesicht so auseinandersetze, weil ich ja Fotos nutze und die Person auch nicht unbedingt immer vorher frage. Und gleichzeitig der Moment, der im Ausstellungsraum passiert, wenn dann eben fremde Menschen reinkommen und in diese Gesichter blicken und von denen zurück angestarrt werden. Das ist, finde ich, so ein psychologischer Moment, den ich auch irgendwie sehr witzig finde.
Also der Blick deiner Porträtierten, der will jedenfalls was von einem, ne? Also der lässt einen nicht kalt, finde ich, wenn man davor steht. Und dann ist es jeweils so ein Riesenporträt. Also warum so groß? Weil man wird so unfassbar intim mit der Person, die du darstellst.
Ja, ich glaube, ich finde einfach die Intimität, die dadurch entsteht, ziemlich besonders und auch durch dieses Close-up die Möglichkeit, sich mit Haut und Haarfarbe und diesen Strukturen auseinanderzusetzen, bietet natürlich nochmal irgendwie so eine Herausforderung. Aber körperlich ist da auch wieder für die Betrachter so eine Erfahrung, die an diesen Gesichtern so nah zu stehen und auch in dieser awkwarden Intimität das auszuhalten.
Und dann gibt es noch eine ganz andere Serie von Porträts, die du malst. Das sind schwarze Porträts, würde ich sagen. Da ist die Leinwand grundiert mit so einem Schultafelschwarz, also richtig fett schwarz. Und man steht so von einem nachtschwarzen Universum, gar nichts Konkretes zu sehen. Irgendwo im Nichts ist dann das Gesicht gezeichnet, weiß oder zumindest weiß Licht drauf gezeichnet.
Ja.
Und dann passiert dann noch was ziemlich Krasses, finde ich, weil du verwischst die Gesichter, wischst sie quasi aus, die Gesichter. Und das Gesicht ist ja schon das Merkmal der Identität. Und das sind jetzt gesichtslose, irgendwie identitätslose Personen, die aber trotzdem Namen haben. Einer heißt zum Beispiel Jakob, also Jakob.
Ja, die sind mit Tafelkreide auf dieser Tafelfarbe gezeichnet und in so einem Prozess von immer wieder wegwischen und quasi neu einmodellieren, kann ich da ganz anders herangehen. Auch einfach, weil ich in meinen anderen Arbeiten wenig Übermalung und so möglich ist, macht mir das besonders neuen Zugang auf, einfach viel mit so einem Übermalen oder halt auch eben Wegwischen, Spuren irgendwie anzudeuten und dann auch wieder offen zu halten.
Aber warum sind die so ausgewischt oder ausgelöscht quasi, weil die nicht mehr da sind, die Personen, oder was ist da passiert?
Nee, das sind dann einfach formale Momente, die ich interessant finde, einen Körper oder eine Oberfläche darzustellen, die eben trotzdem als Kopf oder als Gesicht irgendwie erkennbar ist, aber wo man vielleicht auch gar nicht die Details sehen muss. Ich habe neulich in der Staatsgalerie in Stuttgart, war das, einen Kopf gesehen von Medoro Rosso, heißt der, ne? Das ist ein Bildhauer aus dem 19. Jahrhundert, der so dicke Wachsköpfe, die so ganz klobig und irgendwie auch so tollpatschig wirken und trotzdem so liebevoll und so zart und so schön und so irgendwie auch aus der Zeit gefallen. Ich glaube, der hat jetzt auch ein riesen Comeback gerade. Ich habe dann hinterher gesehen, er hatte irgendwie jetzt auch in mehreren großen Häusern Ausstellungen und wird wieder in aller Munde besprochen. Und ich verstehe es halt auch aus einer Perspektive, dass der Körper eben so grob und so fast schon, ja, tollpatschig und in der Menschlichkeit trotzdem so zerbrechlich dargestellt werden kann.
Also das ist eine künstlerische Herausforderung oder eine künstlerische Auseinandersetzung bei dir. Aber nun fällt ja doch schon auf, dass das ganz bestimmte Personen sind, wie Jakob zum Beispiel. Ja. Also wieder Menschen, an die du dich in irgendeiner Form erinnerst oder von denen du eine Vorstellung hast, wie auch bei den Porträts. Das ist dann das Ausgangsmaterial deiner Malerei schon auch.
Es sind halt eben Menschen, von denen ich Fotos habe. Ich gehe schon von konkreten Fotos aus, weil ich auch, ja, das ganz spannend finde, so konkretes Bild vor Augen zu haben. Ja, das hat dann auch irgendwie eine größere Wirkung, habe ich den Eindruck, wenn das so eine besondere Beziehung vielleicht auch dahinter steht.
Was ich damit nochmal aufgreifen möchte, ist, was du ganz zu Beginn gesagt hast und worüber wir dann nicht gesprochen haben, nämlich, dass auch viele deiner Studis an der UdK, wo du Professorin bist, jetzt mit Erinnerungen arbeiten. Mhm. Und du hast gesagt, die arbeiten ja ganz anders mit den Erinnerungen als du.
Ja, jeder arbeitet, glaube ich, da ganz anders, weil jeder auch eine ganz andere Geschichte hat natürlich, ja.
Und die arbeiten sehr stark mit Narrationen, also das, was du vermeidest, also das ist jetzt keine Erzählung von Jakob, was ich natürlich jetzt versucht habe herauszufinden, wer dieser Jakob ist, aber da geht es um was anderes bei dir.
Ja.
Und bei den Studios ist es oft wahrscheinlich sehr stark mit Narrationen verbunden, es ist gerade ziemlich verbreitet mit so Familienarchiven oder fast Fotoalben, könnte man sagen, zu arbeiten. Und wie erklärst du dir, dass das so stark in die Narrationen im Moment geht, zum einen, und warum vermeidest du das selber so stark?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich das so stark vermeide. Ich glaube, in meinen Papierarbeiten und Zeichnungen bin ich doch sehr deutlich und klar. Und auch diese Arbeiten zeige ich immer mehr. Und gleichzeitig ist das eben in der Malerei nicht mein einziges Interesse. Ich glaube, dass ich einfach auch, was Malerei angeht, ein bisschen nerdiger bin. Und deswegen die Malerei, die Geschichte, die Materialität an sich mich sehr beschäftigt. Und wenn man den ganzen Tag allein im Studio sitzt und malt, dann lässt sich das nicht vermeiden. Aber bei den Studierenden ist natürlich erstmal vielleicht die didaktischere Herangehensweise sichtbar, weil die vielleicht auch die Schulzeit noch nicht so lange her ist und auch die Lehre durch andere Fächer das so ein bisschen an die herangetragen hat. Und trotzdem ist es natürlich die Aufgabe von jeder, da die eigene Sprache zu finden. Und das versuche ich denen auch ein bisschen zu vermitteln. Ja, also mich persönlich interessiert Kunst, wo Inhalt und Form so Hand in Hand gehen und dass da irgendwas passiert, was auch nicht unbedingt mit Wörtern allein erklärt werden kann.
Und jetzt fällt eine Sache auf, wenn man in deine Sonderausstellung hier geht, die du zusammen mit Stefanie Patruno, der Direktorin der Städtischen Galerie in Karlsruhe, ausgewählt hast, diese Bilder, die mit deinen Bildern kombiniert, konfrontiert, wie auch immer werden. Und da gibt es ein Bild, das speziell du ausgewählt hast. Das ist eine Fotografie von Thomas Ruff, also wichtiger deutscher Fotokünstler, dokumentarischer Fotograf. Es ist ein Haus, ein ziemlich abgerockter Wohnblock. Die Arbeit stammt aus dem Jahr 1988, heißt Haus Nummer 3, Römisch 2. Das ist eine ganze Serie, die ihn damals bekannt gemacht hat, zusammen mit seinen Porträts. Und wie gesagt, ziemlich heruntergekommen sieht dieser Blockbau aus, den er so ganz nüchtern fotografiert hat. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, was Thomas Ruff eigentlich damit wollte, dann hat er immer gesagt, keine Emotion, keine Erzählung, nur zeigen, was ist. Mhm. Ich stehe vor diesem Wohnblock und denke, wie bitte? Mit genau so einem Wohnblock bin ich aufgewachsen. Bei mir löst es ganz viel Erinnerung aus, ganz viel Emotion. Wie geht es dir? Warum hast du das ausgewählt, um das zu kontrastieren? Weil eben keine Narration, keine Emotion, keine etc. Ja, was hat dich dazu gebracht?
Also mir geht es da ganz ähnlich. Ich bin auch in so einem Haus mehr oder weniger aufgewachsen und mir fallen direkt 1000 Geschichten ein. Also ich sehe auch diese Fenster und weiß noch ganz genau, wer auf welcher Etage gewohnt hat und was da so passiert ist. Und auf der Wiese hinter dem Haus, man sieht ja ein Stück Wiese auch. Das ist mal wieder ein klassisches Beispiel davon, dass man überhaupt nicht in der Hand oder kontrollieren kann als Künstler oder Künstlerin, was das in anderen auslöst. Aber das Witzige ist ja, bei meinen Arbeiten sieht man sehr wenig dokumentarisch und trotzdem ist es irgendwie auf eine andere Art viel emotionaler. Aber ich meine, das sind ja auch so Geschichten, die entstehen, nachdem diese Arbeit dann irgendwie Jahrzehnte her ist. Und ich glaube, wenn man während der Entstehungszeit auf das Bild geguckt hat, waren da auch ganz andere Gedanken da als jetzt. Und man überlegt natürlich auch, was war in den 80ern und was ist seitdem passiert. Und für jeden ist da wahrscheinlich eine Assoziationskette, die ja nicht zu vermeiden ist. Und wenn man aus Westdeutschland kommt oder aus Deutschland generell, dann lässt sich das eben nicht vermeiden.
Interessanterweise hast du diese Fotografie von Thomas Ruff, die diesen Wohnblock zeigt, also eine Außenansicht auf das Haus drauf, kombiniert mit dem Bild, über das wir ganz zu Beginn gesprochen haben, nämlich Endless Summer. Und dieser Endless Summer, wie man vielleicht erstmal glauben würde, zeigt eben keine Wiese oder keinen See oder keinen Strand, sondern das ist eigentlich ein Raum, beziehungsweise ein angedeuteter Raum, das ist so eine Ecke in einem Raum, eigentlich wie so ein Winkel in dem Raum. Und dieser Innenraum hängt nun neben dieser Außenansicht von Thomas Ruff. Und ich hatte das Gefühl, mit deinem Bild kann man eigentlich in die Erinnerungen, Gefühle in den Räumen hineingehen, weil man bei dir ja in diesen Innenraum hineingeht.
Ja, also ich würde, um jetzt mal so ein bisschen weg von den Gefühlen, weil das ist ja auch immer sehr subjektiv, einfach sagen, da ist so ein Fantasieraum, der sich vielleicht auch öffnet. Und die Fantasien, die man vielleicht hat, wenn man die Häuserfassade sieht, die kann man dann in diesem Raum so ein bisschen projizieren.
Vielleicht ist das die Formulierung für deine gesamte Malerei, dass sich Fantasieräume öffnen.
Oder Projektionsflächen, wer weiß.
Dann nehmen wir das als Schlusswort für dieses SWR-Kulturgespräch bei der Art Karlsruhe mit der Künstlerin Tamina Ahmadiyar, zu sehen in der Sonderschau dieser Kunstmesse, vertreten bei der Galerie Meyer-Rieger in Karlsruhe und in Berlin. Tamina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir für die schönen Fragen.
Mein Name ist Dietrich Brandt.